Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Herr, öffne du unseren Geist, damit wir hören, was dein Geist uns heute Morgen sagen möchte. Amen. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich ging auf die 30 zu und lebte in Berlin, hatte eine kleine Einzimmerwohnung mitten in der Stadt Berlin, der Alexanderplatz mitten ins Zentrum, etwa 10 Minuten entfernt, meine Familie dafür eher eineinhalb Stunden entfernt. Ich hatte viele gute Kontakte in Berlin, nette Menschen, die ich den Tag durch traf, mit denen ich gute Begegnungen hatte. Doch wenn ich am Abend nach Hause kam, mich in mein Bett legte, auf mein Hochbett kletterte, war ich allein. Ich fragte mich manchmal, bin ich einsam? Eigentlich habe ich doch so viele gute Leute um mich herum, aber allein bin ich eingeschlafen. Ich hatte zu der Zeit einen Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme, Stadt der Engel. Und da gab es eine Szene, als draußen das Gewitter tobte und die Schauspielerin Meg Ryan sich ins Bett legte, kauerte sie sich auf die Seite und sagte zu ihrem Engel, bitte bleib noch bei mir, bis ich eingeschlafen bin. Und als Zuschauer sah man, wie sich der Engel um sie legte und sie ruhig einschlafen konnte. Dieses Gebet habe ich oft zu Jesus gebetet. Jesus, sei du einfach bei mir. Umgib du mich wie dieser Engel, dass ich einschlafen kann. Als ich Dominik heiratete, realisierte ich eines Abends, als ich im Bett lag, diese Nächte sind vorbei. Ich darf neben ihm einschlafen, ich darf neben ihm wieder aufwachen. Das war ein schöner Moment, als ich das realisierte. Keiner von uns muss ins Auto steigen und noch nach Hause fahren, sondern wir dürfen da sein, nebeneinander. Wir haben letzte Woche von Nate, von dem offenen Garten gehört, von dem Zusammenkommen von zwei, die sich lieben, von dieser Intimität, von Sexualität, von Ehe. Ich habe gemerkt, meine Liebesvorstellung war oft von Hollywood geprägt. Zwei einsame Menschen, sie sind traurig, allein, sie finden einander, heiraten und dann endet der Film mit einem Grande Finale mit der Hochzeit. Dann wäre meine Predigt jetzt fertig und alle sagen, das war die kürzeste Predigt in der Stammi, die es je gab. Auch heute noch als verheiratete Frau kenne ich Momente, in denen ich, auch wenn Dominik neben mir liegt, das Gefühl habe, dass ich allein einschlafe. Das muss nicht einmal damit zu tun haben, dass Dominik mich nicht liebt. Vielleicht spüre ich es mal nicht so. Vielleicht haben wir eine Diskussion, wo wir merken, heute macht es keinen Sinn, die fertig zu diskutieren. Wir müssen ausgeschlafen noch einmal an diese Diskussion gehen. Vielleicht sind es auch Situationen, wo ich mit anderen Freunden, Menschen, die mir wichtig sind, noch in einem Konflikt bin und merke, den schaffe ich heute nicht mehr zu klären. Vielleicht ist es zu spät und am Abend in der Nacht drehen sich meine Gedanken und ich finde kaum zur Ruhe und ich bete auch heute noch, Jesus, sei du bei mir. Lass mich dich spüren, wenn ich einschlafe. Vor 3 Wochen, als wir die Predigtserie gestartet haben, habe ich diesen Würfel vorgestellt und verschiedene Ebenen, wie man das Hohelied verstehen kann. Und ich habe euch berichtet, dass ich schon vor ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, über 15 Jahren her, mich schon mal mit dem Hohelied befasst habe, sehr intensiv. Und in dieser Zeit habe ich Jesus als meinen Geliebten kennengelernt. Ich weiß nicht, wer Jesus für dich ist. Es gibt viele Bezeichnungen über Jesus. Jesus, mein Freund. Jesus, mein Retter. Jesus, mein Helfer. Jesus, mein Heiland. Jesus, mein Herr. Jesus, mein Gott. Jesus, mein Hirte. und so weiter. Ich könnte hier lange weiter aufzählen. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht darüber, dass Jesus dein Geliebter sein möchte? Tauchen wir ein in das Hohelied. Ich lese Hohelied 5, die Verse 2 bis 9. Die junge Frau ist jetzt am Sprechen. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da, hört, mein Geliebter klopft an die Tür. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Haar ist durchnässt vom Tau, meine Locken sind feucht von den Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid schon ausgezogen, soll ich mich wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung in der Tür und mein Herz fing an, wie wild zu schlagen vor Sehnsucht nach ihm. Ich sprang auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von bestem Öl, als ich nach dem Riegel griff. Ich öffnete meinem Geliebten, doch mein Geliebter war fort. Er war verschwunden. Ich war außer mir, dass er fort war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Die Wächter fanden mich, als sie in der Stadt ihre Runden drehten. Sie schlugen und verletzten mich. Die Wächter auf der Mauer entrissen mir meinen Umhang. Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Geliebten findet, dann sagt ihm, dass ich krank vor Liebe bin. Die Jungfrauen von Jerusalem, was hat dein Geliebter anderen Männern voraus, du schönste aller Frauen? Was hat dein Geliebter anderen Männern voraus, dass du uns so beschwörst? Es gibt sehr verschiedene Ansichten, wie diese Nacht im Hohelied einzuordnen ist. Manche gehen davon aus, dass das Hohelied linear geschrieben ist und aufeinander aufbaut. Dann fragt man sich, warum kommt eine Nacht, nachdem wir gerade die Hochzeit erlebt haben? Warum suchen sie einander, obwohl sie sich gerade gefunden hatten? Manche verstehen es auch als ein voreheliches Begehren, dass das Hohelied gar nicht linear zu verstehen ist, sondern dass es in der Mitte den Höhepunkt gibt und außen, vorne und hinten auch noch voreheliche Begegnungen. Dann ist es ein voreheliches Begehren, was noch gar nicht sein darf. Es gibt sehr viele verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und ich kann heute nicht alle bringen und das werde ich auch nicht. Man kann es auch verstehen, wie verschiedene Jahreszeiten, verschiedene beschriebene Phasen in Beziehungen, die immer wiederkehren und immer wiederkehren. Und so können auch Nächte zu Beziehungen gehören. Es ist auf den ersten Blick nicht ganz nachvollziehbar, warum die Frau ihren Geliebten sucht. Aber in einer Beziehung kennen wir solche Momente, wenn man jemanden neu kennenlernt. Ich glaube, da sind wir noch ganz stark interessiert am anderen und versuchen ihn zu erfassen, versuchen ihn herauszufinden, wie er ist, wie sie ist, wie sie handelt und all diese Dinge. Und wir wollen die Person besser kennenlernen und suchen die andere Person. Mit der Zeit in Beziehungen ist es sehr schön, wenn man vertraut ist, wenn man einander kennt, wenn man manchmal nur den Blick des anderen sieht und schon weiß, was er sagen möchte oder was er denkt. Das sind sehr wertvolle Momente. Aber vielleicht kennt ihr es auch, dass man manchmal auch sein Gegenüber dann da ein bisschen festlegt und sagt, ich weiß eh, was du sagen möchtest. Und wer von uns hat das schon wirklich gern? Dass man nicht seine Meinung sagen darf, dass man nicht gefragt wird, sondern das heißt, ich weiß schon. Und wir haben von Toffee vor 2 Wochen von diesen kleinen Füchsen gehört, die sich einschleichen können, die was kaputt fressen können. Und vielleicht sind manchmal diese kleinen Füchse in unseren Beziehungen, dass wir meinen, schon zu wissen, was der andere antworten möchte. Bleiben wir auf der Suche, so wie diese junge Frau nach der Hochzeit, dass sie sich wieder neu auf die Suche macht und ihr Gegenüber wieder neu entdecken und suchen möchte? Bleiben wir auch gespannt, wie sich unsere Kinder entwickeln und geben ihnen Raum zur Entwicklung? Sind wir gespannt, unsere guten Freunde, unsere Nachbarn, unsere Mitbewohner immer wieder neu kennenzulernen und nicht abzustempeln, so ist er, so ist sie? Das gibt Freiraum für Entwicklung. Und so auch in der Beziehung zu Gott. Wie oft sitzt man im Gottesdienst? Ich kenne es schon vom Kindergottesdienst, dass Kinder sagen, kenne ich schon. Die Geschichte hat man schon mal gehört. Aber wenn es jemanden gibt, wo es ein Leben lang braucht, um ihn kennenzulernen, dann ist es Gott. Bleiben wir doch gespannt, ihn immer besser kennenzulernen, ihn immer wieder neu zu suchen, ihn immer wieder was Neues von ihm kennenlernen zu wollen. Ich denke, dass diese Suche dieser jungen Frau auch das bedeuten könnte, dass wir Jesus wieder neu suchen und ihn besser kennenlernen wollen. Ich glaube aber auch, dass es hier wie eine Wüstenzeit, wie eine geistliche Nacht sein kann. Eine geistliche Nacht, wenn wir in Beziehung mit Gott sind, wenn wir in Beziehung mit Jesus sind, aber Störungen in diese Beziehung hineinkommen. Sind es Störungen, weil wir uns von Gott entfernen? Sind es Störungen, weil vielleicht von uns gar keine Falschheit da ist, aber Gott sich scheinbar entfernt? Gibt es so etwas? Ich möchte mit euch den Text anschauen unter dem Blickwinkel, dass die junge Frau die Gemeinde ist. Sie wird in der Bibel auch als Braut Christi bezeichnet und der Mann, der junge Mann, Jesus. Die junge Frau, die Gemeinde Christus, können wir auch anschauen als jedes Individuum von uns, was in dieser Beziehung zu Jesus lebt. Der Text, den ich vorher gelesen habe, er startet mit dem Klopfen. Mit dem Klopfen, wie Jesus an unser Herz klopft und uns fragt, ob er in unsere Herzenstür darf. Die junge Frau, wir Individuen, wir als Gemeinde, vielleicht zögern wir. Zögern wir vielleicht, weil wir nicht wissen, ist das wirklich Jesus? Zögern wir, weil wir gerade keine Lust haben? Zögern wir, weil wir zwar wissen, dass es Jesus ist, aber nicht wissen, ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Ist es wirklich der richtige Moment, jetzt zu hören und jetzt zu folgen? Doch die junge Frau entscheidet sich, die Tür zu öffnen. Und wo sie die Tür anfasst, fließt Myrrhe. Und Myrrhe ist ein Symbol, was viel mit Leid und Tod, mit Schmerz verglichen wird, auch mit Salböl, es wird als Salböl verwendet. Und diese Myrrhe, die steht auch oft in Verbindung mit Jesus Tod am Kreuz. Das, was er für uns getan hat, damit wir den Zugang zum Vater haben dürfen. Und sie berührt diese Myrrhe. Vielleicht erklärt sie sich in dem Moment auch bereit, selber durch das Leid zu gehen, koste es, was es wolle. Sie weiß, es ist gefährlich für sie, auf die Straßen zu gehen, auf die nächtlichen Straßen allein. Sie ist wahrscheinlich in großer Gefahr. Junge Frauen sind zu dieser Zeit nicht alleine auf die Straßen gegangen. Und wenn, dann hatten sie meistens ungute Motivationen. Vielleicht waren sie zur Prostitution unterwegs. Sie begab sich in Gefahr, um ihn zu suchen, doch sie fand ihn nicht. Kennst du so Momente in deiner Beziehung zu Jesus, dass du ihn suchst, aber ihn nicht findest? Vielleicht Lobpreiszeiten, die dir immer so viel bedeutet haben und auf einmal stehst du da und denkst, ich spüre gar nichts, ich fühle gar nichts, Gott scheint mir so weit weg. Vielleicht lest du in der Bibel und die Worte haben dich immer angesprochen und auf einmal liest du es und es fühlt sich wie tote Buchstaben an? Vielleicht deine Gebete, du betest und betest und betest und hast das Gefühl, sie kommen nur bis zur Zimmerdecke und gehen kein Stück weiter. Vielleicht Schicksalsschläge, schwierige Momente und du denkst, Gott, wo bist du? Auch in dem Psalm lesen wir immer wieder diese Verzweiflung. Herr, wie lange noch, bis du eingreifst? Diese Nacht, in der sie ist, von Gott eine Stille, ein Schweigen, eine Ruhe, nichts. Was tut die junge Frau? Sie sucht weiter. Sie wendet sich an die Wächter. Die Wächter, denen begegnet sie schon mal, wir haben es schon mal im Kapitel 3 gelesen, da haben sie ihr nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber jetzt schlagen sie sie. Kennen wir die Momente, wo wir schon am Boden sind und dann gibt es noch eins obendrauf? Die Wächter können für verschiedene Personen stehen. Sie können für unsere Gegenüber stehen. Sie können durchaus Leute in der Gemeinde sein, andere gläubige Menschen. Sie können auch für Gemeindeleitung oder Hauskreisleiter, Teamleiter, Hauptleiter stehen. Das können Menschen sein, die es vielleicht von Herzen wirklich gut meinen, aber in der Situation, in der du steckst, fühlst du dich erneut geschlagen, weil sie vielleicht nicht die richtigen Worte finden, vielleicht sogar die Schuld bei dir suchen. Auch Hiob hat solche Sachen erlebt. Wir können es in dem Buch Hiob in der Bibel nachlesen. Wie oft wäre die Frau an einem Punkt gewesen, wo sie hätte sagen können, ich gehe zurück in mein Bett, ich lege mich wieder schlafen. Aber selbst jetzt gibt sie nicht auf. Geschlagen am Boden liegend, ruft sie zu den jungen Frauen Jerusalems. Und sie ruft, sie beschwört sie sogar, helft ihr mir, meinen Geliebten zu finden. Nicht nur ich bin sehr begeistert oder beeindruckt von dieser Hartnäckigkeit dieser Frau, sondern auch die jungen Frauen von Jerusalem sind es, weil sie fragen, wer ist dein Geliebter, dass sich das lohnt, mit anderen Worten gesagt. Was hat er anderen Männern voraus, dass du uns so beschwörst? Und jetzt kommt im Hohenlied eine ganz besondere Stelle. Es ist ein sehr tiefer Moment. An diesem Tiefpunkt, was würden wir machen? Vielleicht würden wir aufgeben, vielleicht wäre jetzt der Moment zu sagen, ach, es hat doch alles keinen Sinn. Und was sagt diese junge Frau? In Hohelied 5, die Verse 10 bis 16. Mein Geliebter ist voller Kraft und strahlend schön. Unter Zehntausenden ist ihm keiner gleich. Sein Gesicht ist wie feinstes Gold. Sein Haar ist rabenschwarz und seine Locken sind wie wallende Ranken. Seine Augen gleichen Tauben an Wasserbächen, die wie in Milch gebadet am Teichrand sitzen. Seine Wangen sind wie Balsambeete voll duftender Kräuter. Seine Lippen wie Lilien, triefend von flüssiger Myrrhe. Seine Arme sind wie Barren aus Gold, mit Edelsteinen geschmückt. Sein Körper ist ein Kunstwerk aus Elfenbein mit Saphiren besetzt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, die auf Sockeln aus feinstem Gold gründen. Seine Gestalt ist wie der Libanon, sie ist so herausragend wie die Zedern. Sein Mund ist voll Süße, alles an ihm ist begehrenswert. So ist mein Geliebter, mein Freund, ihr Mädchen von Jerusalem. Das beeindruckt mich tief. In diesem Schmerz, an diesem Tiefpunkt solche Worte. Ja, uns sind die Worte ein bisschen fremd. Wir haben es in den letzten Sonntagen schon entdeckt. Im Hohelied kommen Bezeichnungen, die wir heute so wahrscheinlich nicht mehr unserem Geliebten sagen würden. Aber wenn man das ins Heutige übersetzt oder wenn man zusammenfasst, was sie sagen möchte, dann ist es einfach ein Lob in höchsten Tönen für ihren Geliebten. Ich weiß von Menschen, die schon sehr lange in schwierigen Situationen sind. Ich weiß von Menschen, die lange schon hadern und schon mehrfach an dem Punkt waren und dachten jetzt, macht das Ganze überhaupt noch Sinn? Ich weiß von Menschen, die trotzdem immer wieder Hilfe suchen bei Jesus, die trotzdem immer noch nicht aufgegeben haben oder vielleicht selber es nicht mehr können, aber ihre Mitmenschen bitten, kannst du mit mir beten? Kannst du mir helfen, weil ich schaffe es gerade nicht? Ich denke, auch das ist Gemeinde. Und jetzt kommen wir nochmal von dem Bild, dass Jesus und unser Individuum, aber auch Jesus uns und unsere Gemeinde, dass wir als Gemeinde in diesen Lobpreis einstimmen, auch für die Menschen, die es gerade nicht können. Dass diese Braut Gott weiter lobt in den Umständen, in denen wir Gott nicht verstehen. Ihr, die ihr gerade in diesen Notsituationen seid und trotzdem nicht aufgegeben habt, trotzdem hier sitzt, trotzdem mit Menschen betet, ihr seid meine persönlichen wahren Glaubenshelden und Heldinnen. Das ist für mich tiefer Glaube, an dem Punkt Gott zu suchen und ihn zu loben, wie diese junge Frau hier im Hohenlied. Im Hohelied 6 geht es jetzt weiter. In den Versen 1 bis 3 antworten die jungen Frauen von Jerusalem. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du schönste aller Frauen? Wo könnte er denn sein? Wir wollen ihn mit dir suchen. Die junge Frau antwortet, mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen, zu den Balsambeeten, um dort zu weiden und Lilien zu pflücken. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Er weidet unter den Lilien. Es kann ein bisschen überraschend sein, warum sie jetzt auf einmal weiß, wo sie ihn finden kann. Aber ich glaube, oft an dem Tiefpunkt, wo wir uns noch einmal zu Jesus wenden, erinnern wir uns an die Zeiten, wo und wie wir ihm begegnet sind. Ich möchte aber auch auf einen besonderen Vers noch schauen, und zwar in Hohelied 6, Vers 3 habe ich gerade gelesen, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Und im Hohenlied gibt es viermal eine Aussage, die sehr, sehr ähnlich ist. Viermal ein gleicher, ähnlicher Satz, aber er verändert sich. Ich habe die vier Aussagen auf der nächsten Folie aufgeschrieben. Wir lesen sie in Hohelied 1, Vers 13, in Hohelied 2, Vers 16, in Hohelied 6, Vers 3 und in Hohelied 7, Vers 11. Und ihr merkt mit mir, wenn wir es gemeinsam lesen, wie sich der Satz verändert. Mein Geliebter ist für mich. Das ist die erste Aussage, die die junge Frau im Hohenlied über diese Liebe, über ihren Geliebten in dieser Art sagt. Der zweite Satz ist, mein Geliebter gehört mir und ich gehöre ihm. Der dritte Satz heißt, den wir gerade gelesen haben, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Und in Hohelied 7, Vers 11 lesen wir, ich gehöre meinem Geliebten. Wenn wir uns diese vier Aussagen anschauen, stellen wir fest, dass sich die Liebe zu ihrem Geliebten verändert. Am Anfang sieht sie all das, was ihr Geliebter für sie ist. Und ich denke, das kennen wir aus romantischen Beziehungen. Wenn wir jemanden neu kennenlernen, sind wir einfach begeistert, wie gut das Gegenüber einem tut. Das kennen wir aber auch aus dem Leben mit Gott, dass wir, wenn wir frisch zum Glauben kommen, wenn wir Gott neu kennenlernen und auch die Menschen, die Jesus begegnet sind, was wir in den Evangelien lesen. Sie sind geheilt worden. Jesus ist ihnen ihren Bedürfnissen begegnen. Und auch wir haben das so erlebt, dass wir Gott kennenlernen durften und wir begeistert waren, was dieser Gott, was dieser Jesus für uns ist. Im Laufe von dem Hohenlied beschreibt die junge Frau es anders. Mein Geliebter gehört mir, aber es kommt was dazu und ich gehöre ihm. Aha, auch er erfreut sich Auch ich bin für die Beziehung. Auch ich habe meinen Anteil für mein Gegenüber. Und jetzt, nach dieser Nacht, die wir miteinander angeschaut haben, diese Nacht, dieser tiefe Punkt, deshalb heißt die Predigt auch die Bewährung der Liebe. Da ist etwas passiert mit der Liebe. In dieser Suche, in diesem Moment, wo sie ihn nicht gefunden hat, hat sich ihre Liebe verändert. Und sie dreht diesen Satz um und sieht zuerst ihr Gegenüber. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Und heute gehen wir noch nicht ins Kapitel 7, aber das möchte ich vorweggreifen. An einem weiteren, späteren Punkt ihrer Liebe sagt sie sogar, ich gehöre meinem Geliebten. Und es gibt eine Veränderung, eine Entwicklung von dieser selbstzentrierten Liebe, dass das Gegenüber zum Zentrum wird. Und in unserer Gottesbeziehung das Christuszentrierte in unserer Liebe drin. Jesus hat uns selbstlos geliebt. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er ist in den Tod gegangen für uns, ob wir ihn zurücklieben oder nicht. Es gibt viele Menschen, die das Geschenk nicht annehmen. Und Jesus hat es trotzdem getan, selbstlos geliebt. Und er lädt uns ein, dass wir ihn selbstlos zurücklegen dürfen. Dass wir ihn anbeten wie diese junge Frau, selbst wenn er uns nicht antwortet. Dass wir ihm antworten, dass wir ihn loben, dass wir ihn groß machen, selbst wenn er uns nicht antwortet. Auch in unseren Beziehungen darf sich unsere Liebe verändern. Es gibt viele Beziehungen in unserer Gesellschaft, die werden so gesehen, ich liebe jemanden und er liebt mich, bis zu dem Zeitpunkt, bis ich merke, für mich stimmt das nicht mehr. Ich glaube, Jesus lädt uns hier ein, auch an dem Punkt, an dieser Liebe festzuhalten, wenn das Gegenüber nicht in gleicher Weise in der Lage ist, einem diese Liebe zu zeigen. Ich glaube, er lädt uns ein, uns bereit zu machen, diese Liebe, unsere Liebe zu schenken. Ich lade euch ein, den letzten Teil dieser zwei Kapitel, die wir gemeinsam angeschaut haben, für dich als Zuspruch zu sehen. Vielleicht siehst du dich in der Situation als diese junge Frau, die gerade Jesus sucht und ihn nicht findet, dann lass dir diese Verse zusprechen als dein geliebter Jesus, der dir Antwort gibt. Vielleicht hast du gerade in deiner Ehe, in deiner Beziehung, in Menschen, mit denen du unterwegs bist, Situationen, in denen du merkst, ich suche gerade, aber ich finde die andere Person nicht. Dann nimm diese Worte als Zuspruch, als Ermutigung, dran zu bleiben, wie diese Person deine Liebe wahrnehmen kann. Vielleicht bist du selber gerade die Person, die sich von einer Beziehung entfernt hat. Und vielleicht möchtest du das in Gedanken dieser Person zusprechen. Auch hier sind uns die Symboliken fremd, aber was diese Verse aussagen, sind ein Lobeslied, ein Zuspruch von dem Jesus, den sie mit solchen Worten gelobt hat, dass er diese Liebe sieht und erwidert. Ich lese zum Abschluss dieser Predigt aus Hohelied 6, die Verse 4 bis 10. Schön bist du, meine Freundin, so wie Tirza. Wunderbar wie Jerusalem, herrlich wie ein mächtiges Kriegsheer. Schau mich nicht an, denn deine Augen verwirren mich. Dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilead talwärts zieht. Deine Zähne sind wie eine Herde Mutterschafe, die gerade aus der Schwemme kommen. Jeder von ihnen hat seinen Zwilling, keiner von ihnen fehlt. Deine Schläfen hinter deinem Schleier schimmern wie eine Scheibe vom Granatapfel. Lass es 60 Königinnen sein, 80 Nebenfrauen und zahllose Jungfrauen, doch sie ist einzigartig. Meine Taube, meine Vollkommene, Einmalig ist sie für ihre Mutter, ohne Fehler für die, die sie geboren hat. Die jungen Mädchen sehen sie und preisen sie glücklich, und die Königinnen und Nebenfrauen rühmen sie. Wer ist sie, die aufgeht wie die Morgenröte, hell wie der Mond, strahlend wie die Sonne, herrlich wie ein mächtiges Kriegsheer? Amen.